James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining.
It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?
Was geht ab, Basketball Deutschland? Die letzten 3 Tage, bevor die BWL wieder startet. Basketball-Podcast mit mir, Jonas Dill.
Und mir, Marco Krause. Einen wunderschönen guten Tag.
Herzlich willkommen zur 7. Folge von uns. Heute starten wir auch wieder mit den News. Ja, es gibt erfreuliche News, wie ich gerade schon erzählt habe. Das BWL-Turnier startet am Samstag mit dem Spiel um 16.30 Uhr Crailsheim Merlins gegen die BG Göttingen. Danach geht es auch gleich weiter um 20.30 Uhr mit Bayern München gegen Ratio Farm Ulm. Es geht endlich wieder los. Wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Keiner weiß so richtig, was passieren wird, wie die ganze Sache aussehen wird. Wir sind alle sehr gespannt. Um euch mal ein bisschen abzuholen, erzählen wir euch ein bisschen was, wie das Turnier ablaufen wird, wie die ganze Unterbringung der Spieler und den ganzen Stuff aussieht. Ich kann euch an der Stelle sagen, die Teams sind alle in einem 4-Sterne-Hotel in der Nähe vom Münchner Olympiazentrum untergebracht, also alle in dem gleichen Hotel, dürfen da während dem Turnier, während der ganzen Turnierzeit, die ja bis zu 3 Wochen gehen darf, sobald man ins Finale kommt, kein Besuch von Familien, Freunden und alle möglichen empfangen. Die dürfen das Hotel nur verlassen, um zu spazieren oder um joggen zu gehen und dann auch nur in Dreiergruppen. Die ganzen Corona-Tests finden statt, jetzt im Gegensatz zum Fußball in Anführungszeichen nur einer pro Woche. Und es ist auch nicht so, wie wir am Anfang mal angenommen hätten, dass wenn ein Spieler infiziert wäre, die ganze Mannschaft in Quarantäne kommt, sondern aufgrund der ganzen Abschottungssituation geht man davon aus, dass es reicht, wenn der eine Spieler in Quarantäne kommt, sozusagen aus dem Turnier rausfliegt in Anführungszeichen. Jetzt auch so, die ganze Balldesinfektionsgeschichte gibt es auch in der BWL, nicht nur im Fußball. Da ist das Ganze so geregelt, dass wenn der Ball das Spielfeld um mehr als 2 Meter verlässt, muss er sofort desinfiziert werden. Es gibt auch keine Wischer mehr. Das wird auch mal relativ interessant zu sehen. Da stehen dann Eimer mit Wasser und Wischer neben den Betreuern und neben den Teams. Bin ich auch mal gespannt, wer dann tatsächlich zum Wischer greift. Ich hoffe, die Trainer werden es nicht machen.
Ja, also ich freue mich natürlich auch, dass es endlich wieder losgeht mit dem Basketball. Wenn es jetzt die BBL oder die NBA ist, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache, man kann wieder ein bisschen Basketball genießen. Wenn wir aufs Sportliche schauen, ich glaube, so was das Organisatorische angeht, hast du schon relativ viel und eigentlich alles Wichtige auch jetzt hier den Zuhörern näher gebracht. Wenn wir jetzt aufs Sportliche schauen, dann durfte ja jedes Team noch 2 Spieler nachverpflichten. Das haben auch einige Teams getan. Da werden wir aber in den genauen Kadercheck dann nächste Woche darauf eingehen. Da haben wir uns drüber unterhalten, ob wir es heute oder nächste Woche angehen sollen, den Kadercheck. Aber wir wollten dann doch einfach mal den ersten Spieltag abwarten oder die erste Spieltagsrunde, damit wir da auch ein bisschen die Spiele analysieren können. Deshalb nächste Woche eher eine BBL-lastige Folge statt NBA. Also da können sich auch alle BBL-Fans freuen und die, die es dann nicht im Fernsehen verfolgen oder sich das nicht anschauen, kriegen da von uns den Input, wie die Spiele gelaufen sind. Ja, aber ansonsten, ich glaube, die Fußball-Bundesliga, es hat ja weltweit ja die Runden gezogen, sage ich mal, weil ja jetzt auch die anderen europäischen Top-Ligen im Fußball spielen, die BBL spielt, jetzt zieht die NBA wahrscheinlich auch zeitnah nach. Also, ja, kommt so langsam in kleinen Schritten wieder zur Normalität zurück. Klar, ohne Zuschauer ist es in Anführungszeichen nicht das Gleiche, aber wir können es ja trotzdem über Livestreams und dann auch Live-Übertragungen verfolgen.
Ja, also ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird und auch wie sich's anfühlt, weil ich glaube, dass Basketball so ein Stück weit mit Geisterspielatmosphäre dann doch nochmal was anderes ist als Fußball. Bin mal gespannt, ob man ein bisschen Trash-Talk hört, ob sowas ausgeblendet werden kann oder ja, allgemein, wie sich die ganze Sache anfühlt.
Ja, absolut. Man muss halt auch schauen, wie das sportliche Niveau dann quasi von den Mannschaften und den Spielern jetzt nach der langen Pause auch wieder ist. Also ich gehe mal davon aus, dass jedes Team oder jeder Trainer den Spielern auch Pläne mitgegeben hat, aber man hat halt keinen Wettkampf, man ist nicht zu 100% gefordert und jetzt geht es quasi, ja, nicht von null, aber sage ich mal von 30-40% im Training auf wirklich 100% Spielpraxis und wo es halt wirklich gleich um alles geht, weil es ja eigentlich ja mehr oder weniger ein Playoff-Turnier, würde ich es jetzt mal sagen, ist und man mit einer Niederlage schon schlechte Chancen hat, weiterzukommen, sage ich mal so.
Ja, also was die Leistungsbereitschaft, was die den Leistungsablauf der Teams angeht, bin ich schon wirklich sehr gespannt. Wenn wir jetzt mal als Beispiel die Crailsheim Merlins betrachten, ich glaube, da gab es 4 neue Spieler, 4 Nachverpflichtungen. Da kann ja natürlich nicht alles so funktionieren, wie es vorher funktioniert hat. Deswegen bin ich wirklich schon sehr gespannt. Aber mehr werden wir nächste Woche sehen. Deswegen lass uns mal wieder unseren Sprung wagen über den großen Teich nach Amerika. Was gibt's da so? Was passiert da gerade so?
Also, wenn wir einmal über den großen Teich springen, schön aufgegriffen, Jonas. Ich glaube, da ist aktuell der Sport wirklich in den Hintergrund geraten. Also wir freuen uns natürlich, dass die NBA zeitnah fortgesetzt werden soll und dass die Verhandlungen auch ja gerade mit den Teams und den Ownern voranschreitet. Aber ich glaube, die ganze Rassismusdebatte, die aktuell ja in Amerika vor allem herrscht und natürlich auch weltweit jetzt immer wieder zur Sprache kommt, ist, glaube ich, größer als der Sport. Und ich glaube, dort halt aktuell auch das viel größere Thema, wenn man sieht, wer da an den Protest, am Protest mitwirkt, das sind LeBron James, das Steph Curry, sind Ron Artest, jetzt Meta World Peace. Ja, haben wir viele, viele NBA-Stars sind da mit dabei und also möchte euch hier sagen, dass wir uns wirklich also von Rassismus distanzieren, dass das Thema, also dass das nochmal so krass aufkommt, habe ich eigentlich nicht glauben wollen oder wollte ich nicht glauben und dass es jetzt wieder so krass mit solchen Aufständen dann drüben in Amerika fortgesetzt wird oder nochmal neu aufflammt, ja, ist schon ziemlich krass, weil ich glaube, es sind jetzt schon 4 Jahre her, da gab es den friedlichen Protest vom ehemaligen NFL-Spieler Colin Kaepernick, der einfach nur ein Knie genommen hat, um auf diese Situation hinzuweisen und es war ja ein friedlicher Protest, also keinerlei Verrat am Patriotismus oder an der Flagge oder an den Soldaten, die im Krieg gekämpft haben oder an der Hymne, sondern es war einfach nur, um auf die Missstände hinzuweisen und das wollte damals die NFL nicht, das wollten die Owner nicht, es wollte auch die Regierung dann nicht mit Trump und ja, also das ist was da gerade auch von Trumps Seite für Aussagen getroffen wird, also ja, dazu braucht man eigentlich keinen Kommentar mehr sagen, das spricht für sich selbst und ist eigentlich unvorstellbar.
Da hast du vollkommen recht, also was Trump da gerade von sich gibt, ist wirklich eigentlich nicht mal der Rede wert, finde man. Wir sollten das jetzt auch nicht groß aufgreifen, weil da sind wir alle einer Meinung, was Trump angeht. Er weiß ja einfach genau, dass er damit noch mehr Feuer in die ganze Debatte bringt. Deswegen ist es da gar nicht der Rede wert. Was die andere Thematik angeht, ich finde es absolut richtig und auch wirklich vorbildhaft, wie da viele NBA-Spieler, wie viele Sportler in Amerika gerade vorangehen, das Thema aufgreifen, gerade weil sie wahrscheinlich auch selber hochprozentig davon betroffen sind. Ich glaube, wenn wir das in Prozentzahlen ausdrücken, werden es wahrscheinlich an die 80% der NBA-Spieler sein, die davon betroffen sind, die schwarz sind und die sich dafür jetzt einsetzen, finde ich eine wirklich klasse Sache. Gerade wenn ich so Geschichten wie Jaylen Brown lese, der 12 Stunden nach Atlanta in seine Heimatstadt fährt, um bei den Protesten vorne mitzulaufen und solange das Ganze friedlich abläuft, finde ich das wirklich eine klasse Sache und auch wirklich, wirklich sehr vorbildlich, dass die NBA-Spieler da ihre Stimme erheben.
Ja, absolut. Also ich würde es jetzt auch mal dabei sein lassen, weil ich glaube, jeder Podcast oder ja, wirklich viele haben sich jetzt dazu schon geäußert. Und so wie ich das jetzt auch gehört habe, sind viele der gleichen Meinung. Deswegen würde ich jetzt mal zu den sportlichen News kommen. Ja, also die Entscheidung, wie die NBA fortgesetzt wird, die fällt heute. Wir nehmen ja heute mal ausnahmsweise am Donnerstag auf und die Folge wird ja dann auch wahrscheinlich am Freitag veröffentlicht und auf Spotify hochgeladen und auf allen anderen Kanälen. Ja, es wird eine Abstimmung geben, wie, wann und wo es weitergeht. Da von den 30 Teams ist eine Dreiviertelmehrheit vonnöten, um die Entscheidung durchzusetzen. Wahrscheinlich, so hört man aus Insiderkreisen, ist es eigentlich nur noch Formsache, heißt alle 30 Teams und Owner werden das durchwinken. Als Datum für die Wiederaufnahme steht der 31. Juli 2020 im Raum und Spielort wird der Disney World Campus in der Nähe von Orlando in Florida sein. Allerdings werden wahrscheinlich, so wie es jetzt aktuell der Stand ist oder der neueste Stand, nicht alle 30 Teams Teil des Turniers sein, sondern nur 22 Teams. Das hat folgenden Grund, und zwar die schlechtesten 8 Teams, das sind Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota und Golden State. Für die ist die Saison quasi beendet und die verbleibenden 22 Teams werden dann quasi in einer Turnierform oder werden dann nach Orlando reisen und dort eine Turnierform spielen und halt eben um die Playoff-Plätze kämpfen. Es werden dann, soweit ich das jetzt gelesen habe, aus den NBA-Insider-Berichten, werden je 8 Regular-Season-Spiele durchgeführt, also von den 22 Mannschaften, die dabei sind, und dann mittels eines Qualifikationsturniers die letzten Playoff-Plätze quasi ausgespielt. Und Postseason, also Playoffs, soll dann im August stattfinden und vermutlich bis Oktober laufen. Irgendwie habe ich gelesen, spätester Termin für Game 7 der Finals wäre 12. Oktober. Das ist jetzt mal so angepeilt. Und genau, das große Problem ist ja, dass einige Teams noch unterschiedlich viele Spiele bestritten haben. Jetzt zum Beispiel der Dallas Mavericks mit 67 Spielen im Vergleich zu den Lakers, die haben 63 Spiele. Und die fehlende Balance quasi in der Anzahl der Spiele wird nicht ausgeglichen. Und ja, das könnte noch zu Problemen sorgen. Da ist die NBA gerade noch auf der Suche nach einer Lösung. Was hältst du von dem Vorschlag, Jonas?
Also ich finde den Vorschlag an sich eine wirklich gute Sache. Um das jetzt gerade nochmal aufzugreifen, es wird kein Game 7 in den Finals geben, weil die Lakers in 4 gewinnen.
Du meinst die Clippers?
Nein, ich habe mich nicht versprochen. Ich meinte die Lakers um MVP LeBron James, die Mannschaft. Auf jeden Fall finde ich es eine gute Sache, dass die Regular Season nochmal fortgesetzt wird, nochmal aufgegriffen wird. Jetzt die Problematik um die noch nicht absolvierten Spiele beziehungsweise die Spiele, die manche Mannschaften sozusagen noch hinten dran sind, der war ich mir gar nicht bewusst. Aber ich muss sagen, solange die Regular Season noch durchgeführt wird, beziehungsweise Teile der Regular Season, finde ich es eine gute Sache. Ist gerade auch für die Playoff-Teams dann halt ziemlich wichtig, da auch mal wieder ins Basketballgeschehen reinzukommen. Deswegen, ich glaube, wir alle können uns wieder auf Basketball freuen in der NBA.
Ja, absolut. Also grundsätzlich muss man jetzt natürlich auch sagen, es wird dann quasi, sind ja schon teilweise Mannschaften für die Playoffs qualifiziert. Heißt, zum Beispiel waren ja die Lakers, also LA Lakers, Milwaukee, Boston sowie Toronto fix für die Postseason qualifiziert. Und durch den neuen Modus kommen ja noch mehrere Mannschaften dazu. Plus die Mavericks bräuchten noch einen Sieg, um auch in die Playoffs zu kommen. Also das ganze System ist nicht, wasserfest. Also es hat noch einige Lücken, wie es jetzt fortgesetzt werden wird. Also es gibt noch einige Fragen, die zu klären sind. Eben die Anzahl der gespielten Spiele, da die ja so weit auseinander geht. Ein bisschen unklar, wie das noch weitergehen soll. Da gab es jetzt auch noch keine näheren Infos aus NBA-Kreisen. Und ja, durch das Play-In-Turnier könnte der Platz 9 quasi reichen, um in die Playoffs zu kommen, wenn der Achtplatzierte zweimal geschlagen wird. Und so Dinge stehen da im Raum. Aber ich glaube, da wollen wir es jetzt nicht zu kompliziert machen und einfach abwarten, was da von Seiten des NBA nach dem Meeting dann heute kommt und euch dann nächste Woche einfach nochmal kurz abholen, wie es jetzt genau weitergeht und ob es schon finale Informationen gibt. Genau. Dann gibt's eine News aus New York. Da ist ja aktuell Interimscoach Mike Miller an der Seitenlinie. Wahrscheinlich diese Saison dann nicht mehr, weil New York würde ich so ein standardgemäß nicht an der Postseason teilnimmt. da wird Tom Thibodeau als neuer Head Coach gehandelt. Ja, wir kennen ihn noch aus Zeiten von den Chicago Bulls, damals um Derrick Rose und dann eben von den Minnesota Timberwolves um Towns und Butler. Ist vorrangig, kennt man ihn als Defensivguru, also ist jetzt nicht der offensiv denkende Coach, sondern eher wirklich mit Fokus auf die Defense. Ich habe ihn eigentlich in guter Erinnerung aus Chicago-Zeiten, weil er da auch wirklich gute Arbeit geleistet hat, aber eher in schlechter Erinnerung aus Minnesota-Zeiten, weil er mit Butler, Towns einfach nicht klarkam und es da immer wieder interne Quälereien gab und da auch die Teamchemie einfach nicht gepasst hat. Deshalb bin ich da so ein bisschen gespalten, aber ja, warten wir es einfach mal ab, was dann aus dem Gerücht entsteht. Und dann haben wir noch ein Interview gelesen von John Wall und da ist ja so, dass er die ganze letzte Saison jetzt verpasst hat aufgrund seiner Reha und ja, wird höchstwahrscheinlich dann zur nächsten Saison wieder auflaufen können und er sagt, er fühlt sich sehr, sehr wohl und er ist topfit und er glaubt, dass er wieder aufs alte Niveau zurückkommen kann. Die Frage ist halt grundsätzlich, ein Spieler wie er, der brutal von seiner Athletik lebt, mich halt auch irgendwie so immer ein bisschen an Derrick Rose dann erinnert hat, kommt diese Athletik nochmal? Das stellt man sich ja häufig die Frage, wie bei Derrick Rose waren es einfach zu viele Verletzungen. Also er ist jetzt immer noch ein richtig guter Scorer und das sieht man ja auch, wie er als Six-Man dann bei den Detroit Pistons von der Bank kommt. Aber John Wall kommt ja wirklich primär über seine Athletik und kommt diese nochmal und das ist natürlich immer die Frage, wenn man so eine schwierige Verletzung hinter sich hat und eben dann über ein Jahr oder jetzt ja doch glaube ich über ein Jahr ausgefallen ist und keinen Wettbewerbsbasketball gespielt hat und sich das ja noch ziehen kann, weil man nicht weiß, wann die neue Saison dann beginnt.
Ich glaube, es sind mittlerweile sogar schon fast 2 Jahre, 1,5 komplette Seasons, wenn ich richtig meine. Aber ja, John Wall wird ziemlich interessant. Muss sagen, auch einer meiner Lieblingsspieler immer gewesen. Ich weiß noch, wie er in den Playoffs First Round, glaube ich, auf dem Anschreibetisch in Washington stand und gejubelt hat über seinen Game Winner. Bin sehr gespannt. Ich hoffe es natürlich auch für Washington. Allein was den Vertrag angeht, kann man es ihnen nur wünschen, dass der wieder halbwegs gut zurückkommt.
Gebe ich dir recht. Also er hat schon richtig, richtig gute Momente gehabt. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass er und Bradley Beal noch ein bisschen zu wenig Unterstützung hatten dann immer in den Mannschaften und jetzt hat Washington ja einen jungen Kader und es heißt ja immer wieder oder man hört ja immer wieder, wer soll oder wie geht's weiter mit Washington? Soll da einer getradet werden? Werden beide getradet? Ich glaube, der dicke Vertrag von Wall ist halt das Problem, dass ihn wenige Mannschaften aufnehmen wollen. Und die Frage ist halt auch, um wen will Washington seine Mannschaft aufbauen? Ist es Bradley Beal oder John Wall? Weil der Kern ist halt doch ziemlich jung und beide Spieler würden wahrscheinlich noch einen guten Gegenwert erzielen. Also da bin ich mal gespannt, wie es dann zukünftig weitergeht bei denen in Washington.
Ich glaube tatsächlich, dass John Wall keinen guten Gegenwert mehr wert wäre. Also Bradley Beal, glaube ich, kann man gerade ziemlich viel bekommen. Auch von Mannschaften, die große Erfolge vorhaben, sagen wir es mal so. Aber John Wall halte ich eher dagegen. Ich glaube, dass der Vertrag mal, also er ist 29 Jahre alt, war die letzten 2 Jahre komplett verletzt. auch schwere Verletzungen mit der Achillessehne und Kreuzband. Also ich glaube, wenn er nicht wieder zu 100% an seine Athletik rankommen sollte, ist der Wurf da einfach zu schwach. Und deswegen glaube ich nicht, dass da noch einen hohen Gegenwert geben wird. Deswegen glaube ich schon auch, dass Washington mit der Zeit auf beide aufbauen wird, weil sie einfach auch keine andere Wahl haben.
Ja, also in dem, wenn man davon ausgeht, dass er nicht sein altes Niveau erreicht, dann gebe ich dir recht, dass er keinen hohen Gegenwert erzielen wird. Aber wenn John Wall wieder annähernd an die Form rankommt und die Athletik oder nicht viel an Athletik verloren hat, dann glaube ich, brauchen viele Mannschaften, die im Win-Now-Modus sind, bei denen der große Star ja vielleicht noch ein oder zwei Assets braucht, um in die Finals zu kommen. Ich denke dann nur einfach nur beispielsweise an die Bucks, die vielleicht Giannis einen weiteren Star hinzufügen müssen, weil Eric Bledsoe jetzt nicht in der Postseason jetzt nicht immer geglänzt hat und halt auch oft in der Kritik stand und Milwaukee halt auch drum bangt, dass Giannis vielleicht in 2 Jahren, ich glaube ich in 2 Jahren wird er Free Agent, dass er dann die Fliege macht und eventuell zu Golden State geht oder zu einem anderen großen Team, wo er die Chancen des Gewinns einfach höher sieht und sich Milwaukee vielleicht gezwungen sieht, zu sagen, hey, wir brauchen jetzt noch unbedingt jemand auf der Aufbauposition und vielleicht dann all in geht und sagt, wir geben euch 2 Erstrunden-Picks, bliblablub. Das Paket müsste man sich dann nochmal anschauen, aber und wir wollen aber John Wall nochmal an die Seite von Giannis stellen und das wäre jetzt so ein Team, wo mir spontan einfällt, wo ich sage, das könnte ein Team sein, das um John Wall, ja, an John Wall interessiert sein würde, wenn er nicht zu groß an Athletik verliert.
Ja, kommt halt auf verschiedene Faktoren an, auch auf ihn. Inwieweit ist er bereit oder kann das, sein Spiel umzustellen? Wie weit ist er fähig, einen anderen Star, der ein größerer Star ist, als er, neben sich zu akzeptieren? Alles Zukunftsmusik können wir jetzt noch nicht sagen. Sind wir auch sehr gespannt, wie John Wall zurückkommt. Aktuell sind jedoch die Playoffs, und zwar unsere Playoffs. Und deswegen geht es jetzt heute los, wieder mit 2 Begegnungen. Boston gegen Philadelphia, Nummer 5 gegen Nummer 12. Ein ziemlich knackiges Matchup. Und danach haben wir noch die Denver Nuggets gegen die Indiana Pacers. Hört sich zwar vom Namen nicht so attraktiv an wie die erste Begegnung, ist aber auch ein Spiel beziehungsweise ein Matchup, das wirklich das in sich hat. Aber deswegen lass uns mal anfangen mit den Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Eine Prediction gibt es immer am Schluss bei uns. Deswegen können wir erstmal aufgreifen, was bisher so geschehen ist. Die beiden hatten bisher 3 Regular Season Games schon gegeneinander. Ne, sie hatten 4 gegeneinander sogar schon. Wir haben 3 Siege für Philadelphia, 1 für Boston. Erstes Spiel war das Eröffnungsspiel der NBA. Da haben wir einen Home-Win für Philly, 107-93. Dann haben wir einen Auswärtssieg für Philadelphia, ziemlich seltene Sache, 115-109. Dann haben wir nochmal einen Philadelphia Home-Win, 109-98. Und dann haben wir den Boston-Sieg in Boston, 116-95. Deswegen führen die Sixers oder haben dieses Matchup in der Regular Season 3-1 gewonnen. Was man anhand des Winning Records beider Teams jetzt wahrscheinlich eher nicht erwartet hätte oder am Saisonverlauf beider Teams bisher. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie wir die Serie in den Playoffs sehen. Marco, was ist so ein bisschen dein Eindruck, was die beiden Teams angeht?
Hier in der Serie kommt auch auf den Heimvorteil an oder würde es auf den Heimvorteil ankommen. Die Frage ist, wie macht sich Philadelphia, die schlechteste Auswärtsbilanz haben, an einem neutralen Standort in Orlando? Das ist wirklich eine große, große Frage bei Philly und die gilt es zu beantworten von seitens Philly, weil wir können es jetzt gar nicht einschätzen oder ich kann es gar nicht einschätzen. Ich hätte jetzt halt gesagt, das ist ein Riesenvorteil, wenn Boston den klaren Heimvorteil hat und die ersten beiden Spiele daheim führt und dann halt auch ein mögliches Game 7 daheim hat, wenn Philly da nichts klaut. Ja, das ist also wirklich spannend, wenn man sich halt mal die Mannschaften per se anschaut. dann ist es klar, wo Philly das Matchup haben will. Und das ist natürlich auf Center mit Embiid gegen Theis. Also das Matchup wollen sie kreieren. Sie wollen wahrscheinlich dann auch viele Switches von über ein Pick and Roll, damit quasi Embiid gegen einen kleineren aufposten kann. Und er wird auch der Schlüssel in der Serie sein. Also kriegt Boston Embiid verteidigt, dann ist das für mich eine klare Sache, weil auf Guard Boston einfach brutal gut besetzt ist. Also von Point Guard bis Power Forward sind es ja offiziell alles Guards oder eigentlich alles nominelle Guards. Und da sind sie halt wirklich mega, mega gut, extrem lang für Guards und extrem flexibel, auch switchable. Sehr, sehr gute Verteidiger, sehr, sehr eklige Mannschaft. Aber es wird auf Embiid ankommen. Also wie performt er, wie fit ist er? Und für mich ist das das ganz klare Schlüsselmatchup in der ganzen Serie. Aber wir können es ja mal einzeln durchgehen. Also so wie ich das gesehen habe, wird ja verteidigt Tatum ja Ben Simmons. Wir haben es ja aber bisher so gemacht, dass wir Point Guard gegen Point Guard verglichen haben. Und dann wäre es in dem Fall halt Kemba Walker gegen Simmons. Und da spiele ich dir die Frage zu, wem gibst du den Punkt?
Na, das ist natürlich komplett schwer, weil beide halt einfach komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Wir haben einmal einen wurfstarken Point Guard mit guten Handles, der kleine Spieler ist. Auf der anderen Seite haben wir halt einen Point Guard mit Ben Simmons, der ein wahnsinnig guter Verteidiger ist, wo er dafür immer unterschätzt wird, aber halt offensiv selbst eher mal 0,0 kreieren kann, absoluten Wurf hat wie ich zum Beispiel. Und deswegen würde ich den Punkt jetzt defensiv an Philly geben. Offensiv würde ich ihn klar an die Celtics geben. Und deswegen, ich würde jetzt mal darauf abzielen, dass ich den Punkt an die Celtics gebe, weil mir das Zusammenspiel zwischen Simmons und Embiid einfach gar nicht gefällt. Und deswegen glaube ich, spielt da die Harmonie bei den Celtics immer so, wenn ein Matchup da unentschieden steht, gebe ich den Punkt an die Celtics, weil ich sage, das ist einfach das bessere Team. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, geh ich mit. Also in Kemba Walker hast du halt einen wirklich guten Shooter, der auch sehr, sehr gut kreieren kann. Also Simmons steht beim Kreieren da wenig nach. Also wenn wir uns die Statistiken einfach mal anschauen, Assists, Kemba Walker bei 4,9 pro Spiel und Ben Simmons müsste ich mir jetzt raussuchen, aber ist, glaube ich, bei...
Müssten so ungefähr 8 sein, oder?
Ja, genau, sind 8,2 und deshalb, da würde ich sogar fast den Punkt eher an Philly geben, aber die Teamchemie ist einfach besser und bei Ben Simmons fehlt der Wurf. Also hier sprechen wir vielleicht in einem bisschen kleineren Rahmen, aber ein ähnliches Problem wie bei Giannis Antetokounmpo. Der Wurf fehlt halt einfach noch. Wenn Simmons es irgendwann hinkriegt, einen Wurf zu kreieren, dann wird er auch irgendwann vielleicht wahrscheinlich sogar um den MVP oder den MVP-Award mitspielen, weil er halt defensiv enormen Wert hat und offensiv halt eigentlich auch alles mitbringt, bis auf den Wurf halt. Und das ist sein größtes Manko. Und deswegen wird er offensiv halt auch öfters mal, ja, einfach frei stehen gelassen, weil er halt keinen Wurf hat.
Ja, also völlig zu Recht auch. Also ich glaube, Ben Simmons an der Dreilinie, vor allem in den Playoffs, zu decken, ist relativ sinnlos. Ich glaube aber auch, jetzt was ich noch kurz aufgreifen wollte, dass nicht nur Embiid der Key Factor ist, sondern auch Al Horford der Key Factor ist. Gerade offensiv, auch wenn er nicht so viel auf die Reihe bekommt diese Saison, ist es halt ein Spieler, der eine unglaubliche Größe hat, die den Celtics zweifelsfrei fehlt. Und deswegen glaube ich, dass Philly allgemein, was Größe angeht, einen klaren Vorteil hat. Wir haben auf Guard einen riesen Vorteil, auf Center und auf Power Forward. Deswegen glaube ich, sind das halt die drei Positionen, wo wir drüber reden könnten, dass die Sixers es schaffen. Auf den anderen Positionen sind aber halt die Celtics deutlich überlegen, gerade was Tatum angeht, was Jaylen Brown angeht. Jaylen Brown auch wirklich eine Überraschung dieses Jahr. Tatum spielt seit dem All-Star-Break wirklich, wirklich auf einem MVP-Level. Davor ein gutes Level, danach ist es für mich wirklich ein MVP-Level. Deswegen, ja, ich glaube, es kommt schon auf die einzelnen Matchups drauf an. Wir haben jetzt gesagt, Guard gibst du nach Philly, ich gebe den nach Boston. Gehen wir mal mit einem Unentschieden aus. Center geben wir klar nach Philly.
Ja, absolut. Was ich aber einwerfen muss, und zwar habe ich aus einer verlässlichen Quelle gelesen, dass Al Horford nicht starten wird, sondern sie gehen mit Milton auf der 2 und schieben Richardson auf die 3 und schieben Harris auf die 4. Das heißt, Al Horford kommt von der Bank. Habe ich nur gelesen. Also, was da dran ist, ja, sehen wir mal. Aber das haben sie gegen Ende der Saison, kam halt Al Horford auch schon von der Bank. Deswegen lasse ich dein Argument noch nicht ganz zählen, bis es widerlegt ist. Weil dann relativiert sich die Größe, weil dann hast du auf 2 halt das Matchup Jaylen Brown gegen Milton. Da geben wir es ganz klar an Jaylen Brown. Auf 3 dann Richardson gegen Tatum oder gegen Gordon Hayward. Je nachdem, ich würde es jetzt einfach mal Gordon Hayward sagen. Hier gebe ich es eher an Hayward, wobei das ja auch ein relativ knappes Duell ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und auf 4 Tatum gegen Tobias Harris. Und dann sieht das Ganze, glaube ich, schon enger aus, als es auf den ersten Blick ist. Weil Tobias Harris ist für mich ein solider Spieler, macht knapp 19,5 Punkte in 34 Minuten. Also ja, ist für mich 3,2 Assists, ist okay. Also von dem her, das wird dann schon ein ganz interessantes Duell auf Power Forward mit Harris gegen Tatum, weil beide auch relativ viel switchen können, sehr, sehr beweglich sind und offensiv auch einfach gut sind. Und sich, ja, es kommt halt drauf an, wer wen verteidigt. Also ob Harris dann wirklich Tatum verteidigt und andersrum oder ob Tatum Simmons verteidigt oder Jaylen Brown vielleicht Simmons. Das muss man da mal abwarten. Aber ja, ich gebe auch den Punkt dann eher zu Boston, und dann auf Center haben wir ja schon gesagt, dann Joel Embiid, ganz klarer Matchup-Faktor oder Key-Matchup-Faktor. Ja, aber insgesamt würde ich eher Vorteil sehen, ja, wahrscheinlich Richtung Boston, also sehr wahrscheinlich eigentlich.
Okay, ich glaube, wenn wir das jetzt mal so durchgehen, dass uns dieser Spielervergleich in der Serie gar nicht mal so viel bringt, weil wir haben halt auf der einen Seite einfach ein Team, das als Team funktioniert, das zwar gute Einzelspieler hat, zweifelsfrei junge, gute Einzelspieler. Wir haben aber auf der anderen Seite ein Team, das halt keins ist, beziehungsweise nicht als Team funktioniert. Wir haben zwei junge Spieler, die irgendwie überhaupt nicht miteinander harmonieren, mit Simmons und Embiid. Und wir haben halt so einen alten Hasen mit Horford. Und wir haben halt noch so als Zusatz, wo man schon auch sagen muss, ja, Harris ist schon auch ein guter Spieler. Deswegen, ich tue mich wirklich schwer. Ich denk die ganze Zeit drüber nach, habe auch bis jetzt keine Entscheidung getroffen. Wir haben halt, die Frage ist halt, setze ich die individuelle Qualität durch, die ich dann schon irgendwie bei den Sixers höher einschätze, oder schätzt sich der Coaching-Skill von Brad Brown, hat keinen, den meinte ich nicht, Brad Stevens, und dieses Team halt in Boston, was setzt sich jetzt bei beiden vor oder durch, um jetzt mal zu einer Prediction zu gehen? Der Marco ist Boston-Fan, da braucht ihr nicht viel zu erwarten. Aber ich gehe jetzt einfach, weil ich sage, die individuelle Klasse von Philly wird es einfach wahnsinnig schwer machen. Die Spieler sind einzeln so groß und der Nachteil auf den großen Positionen ist bei den Celtics einfach zu groß. Ich glaube, Philly wacht jetzt schon noch mal ein Stück weit auf. Das ist eine gute Mannschaft. Die können jedem Team es wirklich schwer machen. Deswegen sage ich 7-Spiele-Serie, aber die geht 4-3 nach Philadelphia.
Ja, also ich als Boston-Fan gebe das Ding an Boston, aber auch in der 7-Spiele-Serie 4-3. Ich glaube, was entscheidend sein wird, ist das Shooting. Und das hat halt Philly einfach nicht. Also Philly hat dieses Jahr überhaupt gar kein gutes Shooting. Das ist wirklich schlecht. Und das Shooting von Boston, also wenn wir uns mal anschauen, da kann von, wenn wir jetzt die Starting Five nehmen, jeder von jenseits der Dreierlinie treffen. Also selbst Theis, Hayward, Tatum, Walker, Brown, da kann jeder heiß laufen, da kann jeder shooten, da kann jeder zum Korb ziehen. Und ich glaube, das wird sich am Ende durchsetzen und einfach das bessere Team und das bessere Coaching. Also auch Brad Stevens ist halt beim quasi beim Play-In nach einer Timeout, ist Brad Stevens für mich Top-3-Coach, was Plays angeht, was Plays ansagen gehen sind oder gehen. Und deshalb, ja, glaube ich, dass wir hier eine 7-Spiele-Serie sehen auf jeden Fall, aber die an Boston geht, ja.
Okay, dann bleibt uns jetzt wohl schon fast nichts anderes mehr übrig, als irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Ich würde sagen, wir nehmen die gute alte Münze, die ich jetzt gleich werf. Deswegen Kopf oder Zahl?
Münze gibt's nicht. Da hat jeder einen Joker. Ich nehme meinen Joker als Boston. Wir gehen mit Boston. So einfach ist das.
Okay, dann darf ich bei jedem darauf folgenden Matchup von Boston aber sagen, dass Philly das gewonnen hätte, okay?
Darfst du. Ja, erlaube ich dir, ja.
Also gut, dann lasse ich mich drauf ein. Dann müssen die 76ers leider nach Hause fahren. Da gefällt es ihnen ja bekanntlich am besten. Und Boston darf noch eine Runde weiterspielen in unserem Turnier.
Richtig. Dann würde ich das nächste Matchup und zugleich auch das letzte Matchup für die heutige Folge angehen. Und das ist vom Namen her, ja, ne, habe ich auch gedacht so im ersten Moment, oh, boah, relativ zähes Matchup. Denver Nuggets gegen Indiana Pacers. Also da habe ich mir am Anfang auch echt gedacht so, ja, zähe Angelegenheit. Indiana, ja, ist so ein bisschen die graue Maus, die aber keine ist, weil sie irgendwie immer unter den Top 5, Top 6 sind im Osten. Und Denver, ist ein gutes Team mit einem All-Around-Star, was die Offense angeht, mit Jokic. Wobei wir hier schon öfters gesagt haben, er ist jetzt nicht der Spieler, der in der Crunch-Time nochmal 8, 9 Punkte im Stück auflegt, weil er nicht so der primäre Scorer ist. Und dann haben wir bei Indiana halt einfach ein unglaublich ekliges Team, das defensiv relativ gut ist und einfach ein sehr, sehr solides, sehr gut gecoachtes Team und wenig Fehler macht. Und auch hier wieder, wenn wir die Matchups durchgehen, wir haben es allerdings beim Boston gegen Philly Matchup, haben wir vergessen, unseren MVP-Kandidaten für diese Serie zu nennen. Ist mir jetzt gerade eingefallen. MVP wird für mich in der Boston gegen Philly Serie Jason Tatum.
Ja, bei mir ist es klar, da ich gesagt habe, die großen Spieler entscheiden das Ding, wird es bei mir Joel Embiid.
Das habe ich mir fast gedacht. Zurück zur aktuellen Serie Indiana gegen Denver. Ja, also hier, ja, Key Matchup auch wieder eigentlich auf der Center-Position. Jokic gegen Miles Turner für mich, weil Jokic einfach so ein dominanter Spieler ist, dass es für Indiana wichtig sein wird, ihn halt in den Griff zu bekommen. Was das Scoring angeht, wird es bei Denver wirklich auf Jamal Murray hinauslaufen, weil er halt auch in der Niederlage, gab ja bisher zwei Duelle, steht 1-1 quasi in der Regular Season. Ja, in der Regular Season. Das eine hat Denver gewonnen als Auswärtssieg und Indiana hat dann das zweite Matchup gewonnen in Denver. Und beim zweiten Matchup hat halt Jamal Murray gefehlt und das hast du offensiv gerade in der Crunch-Time sehr, sehr stark gemerkt, weil Jamal Murray mit seinem Scoring und dann auch mit seinem Playmaking einfach gefehlt hat.
Ja, also bei Denver allgemein finde ich so ein bisschen, wenn ich mir die Mannschaft immer anschaue, sowohl in ihren einzelnen Teammitgliedern als auch Spiele von der Mannschaft, ist irgendwie so dieses klassische Regular-Season-Team. Das ist eine gute, ausgeglichene Mannschaft vor allem, aber trotzdem wird es halt innerhalb der nächsten Jahre, solange die großen Stars in der NBA noch da sind, nicht für den großen Wurf reichen. Jokic ist offensiv wirklich stark, ist halt ein Playmaker auf Center. Defensiv ist es halt aber wirklich absolut gar nichts. Und deswegen glaube ich, wird sich das Ganze, ich will nicht sagen ausgleichen, sondern Miles Turner ist ein super defensiver Center. Jokic ist halt ein offensiv guter Center. Die werden sich da bekämpfen. Klar, Turner kann offensiv eher wenig mit sich anfangen. Deswegen wird es auf die anderen drauf rauslaufen. Das Playmaking von Jokic kann man nicht verhindern. Man kann ihn vielleicht am Scoring hindern. Ich glaube, das wird Turner machen. Zumindest was die Punkte in der Zone angeht, wird er sie reduzieren können. Andererseits ist halt aber auch, wenn man die Matchups von Indiana ansieht, ist das wirklich eine Mannschaft, von der man nicht rechnet, dass die so gut sind, wie sie sind. Die sind wirklich eklig. Mit Brockton, mit Oladipo, mit TJ Warren, den Phoenix mal einfach für nichts abgegeben hat. Mit Domantas Sabonis, der eine super Saison spielt. Das ist ein All-Star, muss man immer wieder dran denken. Und wie gesagt, Miles Turner. Deswegen, ich finde das eine sehr enge Serie. Ich gehe auch hier wieder mit 7 oder 6 Spielen. Ich glaube, dass es tatsächlich 7 werden könnten. Absolut. Und ich glaube, in dem 7. Spiel will Denver nur ungern gegen die Pacers spielen.
Ja, und auch hier kommt es wieder auf den Heimvorteil drauf an. In der aktuellen Situation hätte Denver den Heimvorteil, aber das haben sie ja letztes Jahr auch gegen Portland nicht genutzt. Ja, wenn wir die einzelnen Matchups durchgehen, dann schauen wir uns das mal an. Also auf 1 gehe ich mal davon aus, wird Malcolm Brogdon starten bei Indiana gegen dann eben Jamal Murray. Und hier gebe ich das Duell ja eigentlich schon deutlich an Jamal Murray, weil mir seine Entwicklung relativ gut gefällt. Also macht knapp 19 Punkte im Schnitt, verteilt 5 Assists im Spiel, hat eine eher durchschnittliche Dreierquote von 35%. Aber seine Entwicklung im Playmaking gefällt mir persönlich schon relativ gut und ist auch noch relativ jung. Deshalb gebe ich den Punkt hier an Jamal Murray.
Ja, also da sind wir uns einig. Jamal Murray macht das Ding, ist einfach ein guter Scorer. Brogdon ist eher so der solide Typ. Danach, ich weiß nicht, wir haben Oladipo wahrscheinlich auf Shooting Guard, ja?
Ja, ja.
Ja, also dann Oladipo gegen Gary Harris, nehme ich mal an. Ist klares Ding, auch wenn Oladipo lang verletzt ist, werden wir den Punkt beide an Oladipo geben.
Ja.
Danach gehen wir weiter mit TJ Warren gegen Will Barton. Meiner Meinung nach.
Das offensiv wird davon keiner irgendwie eine Bedeutung haben, sage ich dir. Also, ja, auch wenn Will Barton 15,1 Punkte gemacht hat und TJ Warren 18,7, aber die werden sich defensiv, holla die Waldfee, da werden die Fetzen fliegen, sage ich. Außer Will Barton verteidigt halt Oladipo, was ich mir auch gut vorstellen kann, und reibt. Und Oladipo muss sich halt in der Offensive gegen Will Barton aufreiben. Kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich mal gespannt, wie das Matchup dann aussehen wird. Aber wenn wir jetzt wirklich Will Barton gegen TJ Warren vergleichen, ja, holla die Waldfee, da wird's defensiv, ja.
Das ist wie heißt der noch? Patrick Beverly gegen Marcus Smart.
Oh ja, auch ein schöner Vergleich, ja, absolut.
Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen Unentschieden draus, die heben sich gegenseitig mal ungefähr auf. Ja. Dann haben wir danach Sabonis gegen Millsap. Also schwierig, wir haben einmal einen Spieler, der eine Menge Erfahrung mitbringt, eine Menge Playoff-Erfahrung mitbringt. Und auf der einen Seite haben wir den jungen, aufstrebenden Star, der wirklich dieses Jahr eine super Saison spielt. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, ich gehe da aber trotzdem, egal wie gut die Saison von Sabonis war mit der Erfahrung, ich gehe immer damit, dass in den Playoffs die Erfahrung zählt, dass sie wichtig ist und dass sie ein großer Faktor ist, auch wenn wenn die Serie eng geht. Deswegen gehe ich damit Paul Millsap.
Ja, interessant. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mir das zweite Matchup oder das zweite Duell der beiden angeschaut von Indiana gegen Denver. Und was im ersten Viertel extrem aufgefallen ist, dass Indiana häufig ein Play verfolgt hat mit wirklich 8-9 verschiedenen Ausgangsmöglichkeiten. Sabonis hatte den Ball, hat eine Ballübergabe angetäuscht, quasi wie so ein leichtes Pick-and-Roll, ein laufendes Pick-and-Roll, ist dann mit Ballbesitz aber an der Freiwurflinie quasi angekommen oder gestanden, hat dann immer den Zug zum Korb quasi angetäuscht, dann kam die Hilfe von der Defense von Denver und dann gab es den Kickout-Pass und dann entweder noch einen weiteren Pass oder den Shoot und so gab es immer 3-4 verschiedene Ausgangsmöglichkeiten und es war wirklich ganz interessant zu sehen, wie Denver das verteidigt hat und ich gehe hier tatsächlich mit Sabonis, weil mir seine Saison sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen, auch wenn der Faktor Erfahrung in den Playoffs eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt, und man den Punkt an beide Seiten geben kann, Millsap als erfahrener Leader und Sabonis quasi als aufstrebender junger Forward, gebe ich den Punkt an Sabonis. Aber ich kann deine Argumentation verstehen, ja.
Sehr nett von dir, sehr aufmerksam. Ja, kann ich verstehen. Also Sabonis spielt einfach eine gute Saison. Dann haben wir auf Center Turner gegen Jokic. Machen wir es mal wieder kurz. Einer defensiv gut, einer offensiv gut. Trotzdem geht der Punkt nach Denver.
Ja, absolut. Ja, also gehe ich auch mit, weil halt immer das Thema ist, klar ist Turner defensiv gut, aber was macht Denver dann, um Mismatches zu kreieren? Die laufen in den Pick and Roll, Jokic geht in den Post. Und dann hast du halt jedes Mal körperliche Nachteile. Und da gehe ich halt auch mit Jokic und deutlich mit Jokic, sage ich mal. Wenn ich halt insgesamt in der Serie als, ja, mehr oder weniger X-Faktor ansehe oder wer der X-Faktor sein kann, ist bei Denver auf der Power-Forward-Position oder Small Forward, je nachdem, wie sie es dann bringen, ist Michael Porter Jr. und Jeremy Grant. Die beiden von der Bank sind wirklich sehr, sehr gut. Bei Indiana fehlt halt dann auf der 2 Jeremy Lamb, der sich ja sehr, sehr schwer verletzt hat. Das tut ihnen wirklich weh, weil von der Bank haben sie eigentlich, ja, groß. Also Aaron Holiday ist solide, aber er reißt jetzt auch nicht groß aus raus. Dann hast du TJ McConnell, der halt defensiv nicht spielbar ist, weil er zu klein ist. Und du hast auf 2 vielleicht noch Justin Holiday. Aber dann hast du halt auf den großen Positionen, tust du dir halt schon schwer, da irgendwie jemanden rauszunehmen. Du hast mit Doug McDermott einen relativ guten Shooter, aber die Bank von Denver mit den beiden, Jeremy Grant und Michael Porter Jr., dann noch Plumlee von Lee, das ist wirklich ordentlich. Und deswegen kippe ich die Serie in 7 Spielen an Denver, weil die zwei wirklich von der Bank den Unterschied machen könnten und halt auch ein gutes Scoring haben.
Ja, also ich glaube, es ist wirklich eine sehr eklige Serie. Trotzdem bin ich da noch völlig d'accord mit einem 7-Spiele-Sieg für die Nuggets, die das dann machen. Das heißt, wir haben heute die Boston Celtics und die Denver Nuggets eine Runde weiter. Philadelphia und Indiana fahren nach Hause, müssen leider Disney World verlassen. Und deswegen sind wir alle mal gespannt, würde ich sagen, aufs BBL-Turnier. Wir schauen am Wochenende alle fleißig Basketball. Ich hoffe, ihr schaut auch eine Runde Basketball. Sind alle gespannt, was auf uns zukommt. Und dann gibt es nächste Woche auf jeden Fall mal eine kleine Analyse, einen kleinen Einblick, einen kleinen Review von den ersten Spielen. Und deswegen, ja, freut euch auf nächste Woche. Wir freuen uns auf die nächste Woche.
Genau, und von mir heißt es wie immer, macht's gut, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.